Irgendwann ist alles vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Fußball schaut, aber nach 90 Minuten ist ja meistens das Fußballspiel vorbei. Mittlerweile dank Videobeweis und so weiter werden die Spiele dann ja ausgewalzt und gehen immer noch länger. Dann gibt es vielleicht noch Verlängerung, aber irgendwann ist abgepfiffen und dann ist Schluss. Die Arbeitswoche, morgen fängt sie für viele wieder an. 40 Stunden, 50 Stunden. Vielleicht 32 Stunden, ich weiß nicht, was für ein Tarifvertrag für euch gilt. Für die Schüler 6 Stunden, ein Schultag, vielleicht auch 8 oder 9. Manche freuen sich vielleicht schon drauf, wenn es dann über die Feiertage, Weihnachten und so weiter, das kommt. Urlaub, aber auch Urlaub geht leider irgendwann vorbei. Alles hat ein Ende. Die Dinge, die wir genießen, mehr oder weniger, die Dinge, die uns erfreuen, die Dinge, die uns vielleicht auch belasten, sie gehen alle irgendwann vorbei. Manchmal wünschen wir uns das ja, dass das so anhält, oder wir wünschen uns zurück, um Sachen nochmal zu erleben. So junge Erwachsene wünschen sich vielleicht nochmal zurück in die Kindheit. Was war das unbeschwert in der Grundschule, im Kindergarten? Einfach rausgehen, spielen, keine Verantwortung für das übernehmen, Eltern haften für ihre Kinder und so weiter. Also das war doch ziemlich locker. Und dann ist man vielleicht aus der Studienzeit heraus, dann träumt man davon, als Erwachsener, ach, studieren, was war das toll, so dieses lockere Leben von Party zu Party, das war noch was. Und dann ist irgendwann die Arbeitswelt vorbei, die Rentner denken zurück, als ich noch in der Arbeitswelt stand, Mensch, da war ich noch wer, da hatte ich noch Sinn in der Arbeit, jetzt ist das auch vorbei. Eltern denken an die Zeit zurück, als die Kinder noch im Haus waren, jetzt sind sie alleine, da schreit keiner mehr, da macht keiner Unordnung, was war das eigentlich, als da noch was los war. Am Ende steht ein Ende. Und so stehen wir im Leben und merken ja auch, dass unsere Lebenszeit irgendwie zu Ende geht, dass unsere Lebenszeit nicht unbegrenzt ist. Wir sehen es, wenn wir in die Zeitung schauen, die Todesanzeigen sprechen davon. Wir sehen es, wenn wir am Friedhof vorbeigehen, da sind Gräber von Menschen, die schon nicht mehr unter uns sind. Wir merken es, wenn im weiteren oder näheren Umfeld die Einschläge näher kommen, wenn wir auch irgendwann getroffen werden. Der Tod ist ja das eine, was uns Menschen sicher ist. Das steht ab dem Moment, wo wir auf diese Welt gekommen sind. Wir müssen nichts außer sterben. Und mit dem Tod ist es aus. Das verlängert keiner mehr um einen Tag. Da gibt es keine Nachspielzeit oder Videobeweis, der das nochmal irgendwie verlängern konnte. Es ist einfach irgendwann vorbei. Und heute an diesem Sonntag, dem Toten- oder Ewigkeitssonntag, da erinnern sich ja ganz viele besonders an die Verstorbenen. Vielleicht die, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind, deren Stühle leer geworden sind, Menschen, die in den letzten Jahren unsere Gemeinschaft verlassen haben, die Plätze, die leer sind. Und es erfüllt uns ja immer wieder mit Trauer, mit Schmerz, wenn wir daran denken, dass Leben zu Ende geht, dass Leben endlich ist. Und dennoch soll dieser Tag heute jetzt nicht nur diese traurige Perspektive haben, sondern auch die Perspektive der Hoffnung. Das, was wir eben schon gesungen haben, diese Perspektive, dieser Tag, auf den wir zugehen. Hoffnung, dass es da was gibt in all dem Leid, was uns durchträgt. Wir nehmen eine Begegnung von Jesus in den Blick mit zwei Frauen, die das ganz nah erlebt haben, was Trauer heißt. Trauer um einen lieben Menschen, eine Begegnung, die dann aber alle menschlichen Kategorien auf den Kopf stellt. Und damit ist es nicht nur damals für diese beiden Frauen eine Ermutigung gewesen, sondern ich glaube auch für uns, die wir vielleicht in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben oder über jemanden trauern, der schon länger nicht mehr unter ist. Oder auch für uns, die wir irgendwann auch an diesem Moment stehen, dass wir diese Erde verlassen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium aus dem 11. Kapitel ab Vers 17 bis 45 in Auszügen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Na, nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Ja, wir schauen auf diese Begegnung unter dem Thema, wir haben es schon gehört, mit dem Tod ist es aus und sehen zunächst einmal die bittere Realität. Und diese bittere Realität ist ja, der Tod ist uns sicher. Jeder Mensch weiß das und trotzdem ist es nicht so einfach, damit umzugehen. Der Tod schmerzt, der lässt uns ratlos zurück, er reißt Lücken, nimmt uns liebe Menschen und wir schauen immer wieder in diese schreckliche Fratze des Todes hinein, wenn wir sehen, dass Menschen sterben, obwohl wir es ja so gut verdrängt haben, obwohl wir den Tod irgendwie in Pflegeeinrichtungen abgeschoben haben, indem wir uns kaum noch damit auseinandersetzen wollen. Und trotzdem tritt er dann plötzlich in unser Leben und wir können gar nichts dagegen tun. Der eben gehörte Text, der hat ja auch so eine Vorgeschichte. Es ist ja nicht einfach so zum Tod von Lazarus gekommen, sondern der ist krank geworden, er ist einer der Freunde von Jesus und die beiden Schwestern Maria und Martha, sie senden so eine SOS-Nachricht an Jesus, er soll doch kommen und soll den Freund gesund machen und Jesus scheint das Ganze irgendwie so zu verzögern. Er macht sich nicht gleich auf den Weg, er redet irgendwie drumherum und dann ist Lazarus gestorben. Jesus kommt zu spät. Der Frust und die Verzweiflung bei den Schwestern ist groß, ihr Leben gerät aus den Fugen. Der Tod ihres Bruders entzieht ihnen die Lebensgrundlage. Das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, das kommt uns vielleicht heutzutage komisch vor, aber in der Zeit damals hatten die beiden als unverheiratete Frauen keinerlei Rechte. Die brauchten den Bruder, eigentlich auch den Ehemann oder sonst auch den Vater, der sie versorgt, der sie in der Öffentlichkeit vertritt. Und jetzt auf einmal ist diese Person weggebrochen. Ihre ganze Lebensgrundlage fehlt irgendwie. Und auch wenn wir uns das heute in der Weise vielleicht nicht so vorstellen können, erleben das doch trotzdem auch Menschen, wie sich da verändert, wenn der Ehepartner auf einmal weg ist. Da hat eine Frau ihren Mann verloren und plötzlich fragt sie sich, was muss ich denn eigentlich mit dem Auto machen? Wann ist dieser TÜV-Termin? Wie ist das mit Inspektion? Wie ist das mit dem Reifenwechsel, mit den Versicherungen? Da hat er sich immer drum gekümmert. Ich weiß das gar nicht. Oder ich erinnere mich, in meiner vorherigen Pastorenstelle, da starb die Frau eines Mannes, der sich nie mit der Küche auseinandergesetzt hat. Und der hat mir dann immer, wenn wir gesprochen haben, begeistert erzählt, wie das ist. Jetzt habe ich Nudeln gekocht und ich weiß jetzt, wie man die Waschmaschine bedient. alles neue Schritte, die er lernen musste. Aber noch größer die Verunsicherung und vielleicht auch der Frust bei Maria und Martha, dass Jesus nicht da war. Es ist ja auffällig, dass beide mehr oder weniger wortgleich Jesus gleich etwas entgegenschmeißen, als sie ihn sehen. Hä? Wenn du da gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Oder anders ausgedrückt, diese Frage: Jesus, wo warst du eigentlich? Wo warst du? Warum bist du zu spät gekommen? Er war doch dein Freund. Wie kann das sein? Und nicht nur die Schwestern bringen das ja auf den Punkt, auch die anderen Leute sprechen diesen Gedanken aus, als sie das vergleichen und sagen: Jesus hat doch diesen Blinden geheilt, den er gar nicht kannte. Warum nicht seinen Freund, den er liebt? Und diese Fragen, sie fordern uns heraus, sie lassen uns verzweifeln, gerade dann, wenn wir im Angesicht des Todes stehen. Diese bittere Realität: Menschen werden krank, todkrank. Auch viele Christen, viele Freunde von Jesus erleben das, werden scheinbar viel zu plötzlich aus dem Leben gerissen und man fragt sich, hatte Jesus nicht mit denen noch irgendwas vor? Und dann sind sie weg. Und nicht nur diese Schicksalsschläge vielleicht im Alter, auch noch im Jüngeren, da sehnt sich die junge Familie nach einem Kind und ganz lange klappt das nicht und dann geschieht das Unmögliche und dann bekommen sie die Diagnose, das Kind hat nur wenige Monate zu leben. Da verliert eine Familie die treusorgende Mutter. Menschen, die sich für Jesus einsetzen, sind plötzlich weg. Wo war Jesus in diesen Situationen? Wo ist er? Und diese Frage, sie ist bittere Realität unseres Lebens. Sie gehört zum Leben dazu. Und die bildet auch die Grundlage für so einen Tag wie heute, Totensonntag. Mit dem Tod ist es aus. Aber hat das das letzte Wort? Die Begegnung mit Jesus zeigt uns noch was Zweites, die veränderten Vorzeichen. Martha trifft auf Jesus und sagt: Ja, Jesus, wo warst du eigentlich? Wärst du da gewesen, wäre das nicht passiert? Du hast nicht gehandelt. Aber was Jesus in diesem Moment zeigt, dass er ja zu Martha und zu Maria kommt, dass er nach Bethanien geht, ist ja genau das Gegenteil. Er sagt ja: Ich bin hier, ich stehe hier, du kannst mich sehen. Ich bin zwar nicht gekommen, als du es gedacht hast, aber jetzt bin ich da, ich stelle mich dir und ich halte vor allen Dingen auch deine Klage aus. Das, was du mir entgegenwirfst. Martha kann Jesus alles sagen, alles klagen, Jesus hält das aus. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir hier aus diesem Text lernen können, die wir immer wieder auch buchstabieren können. Jesus hält das aus. Wenn er nicht groß genug wäre, das auszuhalten, wenn wir ihm klagen, wenn wir auch unseren Frust ihm hinwerfen, vielleicht auch mit Worten, die wir hier im Gemeindehaus gar nicht gebrauchen würden, wenn wir es ihm sagen, dann ist das gut und er hält das aus. Wenn wir sehen, das Buch der Bibel, wo die Klage so groß ist, Hiob, ein Mann, der so viel erlebt hat, der so viel an Gott zweifeln musste und wie der mit Gott ringt. Und er kriegt mit die längste Antwort Gottes von allen Menschen in der Bibel. Gott hört ihm zu, auch in allem Ringen, in allem Klagen. In allem, wo ich ihn nicht verstehe. Angesichts von Leid und Tod, wo ich ihn nicht verstehe, warum ich die Arbeitsstelle verloren habe, warum Beziehungen zerbrechen, warum Freundschaften auseinandergehen, wo Trennung passiert. Ein guter Freund von mir, der ein todkrankes Kind hat, sagt mir, wie oft er nachts einfach nur neben seinem Bett sitzt und weint und schreit. Und Gott einfach das hinwirft und sagt: Ich habe die Kraft nicht. Ich komme sonst nicht durch den Tag hindurch, wenn ich ihm das nicht einfach so hinwerfen kann. Gott hält das aus. Und vielleicht sind uns die Worte aus dem Psalm da Vorbilder, wo Menschen mit Gott ringen. Wie lange? Wie lange noch, Gott? Wann greifst du ein? Als Mensch stehe ich ja in der Gefahr, dass, wenn ich solche Beziehungsunterbrecher, wo ich Sachen nicht verstehe, wenn ich sowas erlebe, in menschlichen Kontakten, dann ist es ja so, dann entziehe ich mich halt einfach. Da ist irgendwas vorgefallen mit einem anderen, dann versuche ich den Kontakt einfach zu vermeiden. Dann will ich das gar nicht mehr haben. Ich will nicht nochmal irgendwo in diese schmerzhafte Situation hereinkommen. Also lasse ich die Person links liegen. Und dann, wenn das im Geistlichen passiert, dann erleben wir das ja genauso. Und dann sagen wir: Gut, dann lasse ich jetzt Gott halt irgendwie zur Seite legen. Dann rede ich gar nicht mehr mit ihm. Aber wir können mit allem zu Gott kommen. Wir können ihm das klagen, auch wenn wir offene Fragen haben. Wir können es bei ihm abgeben. Und es ist der richtige Ort, dass wir immer noch hingehen, auch wenn es schwerfällt. Du kannst Jesus alles sagen. Martha macht das mit ihrer Klage. Sie geht hin zu Jesus und Jesus ermutigt sie. Und er sagt ja zu ihr, Martha, dein Bruder wird wieder auferstehen. Ja, und für Martha ist das als fromme Jüdin nicht ungewöhnlich. Da kommt irgendwann mal so ein Tag, wo das passieren wird, und das sagt sie ja auch, das weiß ich, wenn der jüngste Tag ist. Und Jesus sagt ihr, nein, da gibt es eine neue Perspektive. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Martha, glaubst du das? Und Martha glaubt es. Sie hat diese Hoffnung als kleinen Halt irgendwie im Herzen, auch wenn sie es noch gar nicht ganz verstehen will und wir später auch nochmal merken, dass sie die Perspektive noch nicht so ganz gefunden hat. Aber sie hält sich daran fest. Sie hält sich daran fest. Und vielleicht kennst du diese Situation ja auch, so dieses zwischen Glauben und Zweifeln irgendwie zu stecken, auf der einen Seite dich an die Zusagen, die Gott gibt, festzuhalten und auf der anderen Seite eigentlich zu denken, wie kann denn das sein? Das passt nicht in meine menschlichen Vorstellungen. Und dieses Glauben und Warten, es liegt so eng beieinander. Da, wo wir warten, wo Krankheiten nicht gehen und wir beten und es passiert scheinbar nichts. Wo kein neuer Arbeitsplatz da ist, obwohl du dir es so sehr wünschst. Da ist es mit dem Vertrauen so schwer und dann kommt ganz schnell auch wieder diese Frage, Gott, wo bist du eigentlich in meinem Alltag? Tust du wirklich was? Und ich glaube, dass wahrscheinlich keiner hier nicht schon mal irgendwo solche Fragen im Kopf gehabt hat, sich diese Fragen gestellt hat. Und ich glaube, es ist gut, dass wir da nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir Gemeinde haben, dass wir dieses Miteinander haben, wo wir es teilen können, wo wir auch die Erlebnisse miteinander teilen können. Und da, wo ich vielleicht gerade zweifle, wo ich nicht weiter weiß, dann gibt es jemand anderen, dem mir aber sagen kann, hey, ich habe das schon erlebt, Gott ist wirklich da und lass uns nochmal zusammen beten. Und ich gehe mit dir zu ihm hin und wir kümmern uns darum. Gemeinschaft lässt Jesus erlebbar und erfahrbar werden. Wie gut, dass wir nicht alleine sind. Neben Martha kommt auch Maria, die zweite Schwester, ja zu Jesus mit der gleichen Anklage. Und Jesus ist diesmal etwas anders. Beim Anblick der weinenden Frau, so wird es berichtet, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Jesus ist bis in das Tiefste erschüttert von dem, was passiert, und er trauert, er weint und er wird zornig. Und ich weiß nicht, wie du mit diesem Bild umgehst, ob das so dein typisches Bild von Jesus ist, wenn wir überlegen, Jesus so eine Art Superheld vielleicht, also so ein Superheld, den sieht man ja nicht weinen. Ich bin jetzt nicht der Superman-Filmexperte, aber ich glaube, der weint nicht in den Filmen. Oder sonst diese ganzen Heldengeschichten, die weinen irgendwie in der Regel nicht. Und Jesus weint. Ich habe bei Google mal eingegeben, Jesus weint, ob es da irgendwie Bilder gibt. Man kennt ja ganz viele Bilder von Jesus. Heutzutage mit KI ist ja alles möglich. Dann findet man auch Bilder, wo Jesus weint. Aber ansonsten so diese klassischen Darstellungen, irgendwelche Altargemälde in Kirchen, da ist doch Jesus nicht am Weinen. Das sieht jetzt zwar vielleicht, wenn es eine Kreuzigungsszene ist, aus wie bei der Kreuzigung oder aber irgendwie dann so siegreich als der Weltenherrscher, aber Jesus weint. Ich glaube, das bringt zum Ausdruck, dass wir selbst als Christen es oft schwer haben, uns vorzustellen, dass Gott mein Leid, mein ganz persönliches Leid so nahe geht, dass ihn das bewegt, dass ihn das beschäftigt. Und Jesus zeigt das hier, er weint. Es ist die Trauer und das Mitleiden mit Martha und Maria, Beziehungsaussage zu den Schwestern. Ja, Lazarus war sein Freund und er hat auch einen Freund verloren. Und er zeigt, ich bin in deiner Trauer, Martha, Maria, ich bin bei euch in dem, ich teile euren Schmerz. Und daneben ist es aber auch die Trauer darüber, was mit den Menschen überhaupt passiert, dass es überhaupt diesen Grund gibt zu trauern. Weil das war ja nicht von Anfang an so. Es war ja mal eine Zeit, wo das anders war. Als Gott die Welt geschaffen hatte, war der Tod nicht sicher. Erst durch die Abwendung der ersten Menschen von Gott ist der Tod in die Welt gekommen. Der Tod als Folge von dem, was die Bibel als Sünde bezeichnet, als Folge der Trennung von Gott. Und Jesus, Gottes Sohn, er leidet darunter, dass diese Trennung da ist, dass diese Zerstörung da ist. Und er sieht hier am Grab von Lazarus ganz deutlich dieses schreckliche Gesicht des Todes, ganz nah, die Auswirkungen. Und er weiß, dass ihn selbst das alles kosten wird. Die Bibel sagt es deutlich, die Trennung von Gott kann ja nur durch einen Menschen, der schuldlos ist, aufgehoben werden, der nicht von Gott getrennt ist. Und weil kein Mensch in Frage kommt, wird Gott ja selbst Mensch in Jesus, der diesen Weg geht. Und dieses Kapitel 11 ist so ein ganz entscheidendes Kapitel im Johannesevangelium, denn am Ende dieses Kapitels fassen die religiösen Anführer der Israeliten den Plan, Jesus umzubringen, Jesus zu töten, nachdem er seine Macht über Leben und Tod gezeigt hat. Jesus weint mit. Er kennt die Abgründe des Lebens, er kennt auch deine Abgründe. Er war im Tod, er war tot. Wir machen ihm da nichts vor, er kennt das. In der Trauer, in der Verzweiflung, in der Einsamkeit, in der Ausweglosigkeit, in all den offenen Fragen, Jesus versteht dich. Geh hin zu ihm. Jesus verändert die Vorzeichen hier, weil für ihn der Tod keine Grenze ist. Ja, auch er stirbt, aber er bleibt nicht im Tod, weil er Gott ist, hat er die Macht über Leben und Sterben. Und mit dem Tod ist es aus, bekommt bei Jesus nochmal eine ganz neue Note und das hat noch eine weitere Folge, die neue Aussicht. Wenn ich mir versuche, das vorzustellen, diesen Friedhofsmoment damals in Bethanien, dann merke ich, dass ich da mit meiner Vorstellungskraft an die Grenzen komme. Was das für eine Situation gewesen ist, Jesus geht mit diesem ganzen Trauerzug noch einmal auf den Friedhof und dann sagt er, wälz den Stein weg. Und für Martha ist das die Katastrophe. Nach 4 Tagen in einem Land, was ein deutlich wärmeres Klima hat als bei uns, hat die Verwesung schon eingesetzt. Sie sagt das ja auch ganz deutlich, Jesus, der riecht schon, lass das Grab lieber zu. Und ich glaube, es ist auch noch so eine innere Haltung, die damit deutlich wird. Wer das schon mal erlebt hat, einen lieben Menschen verloren zu haben, das ist irgendwie so ein Schwebezustand. Da stirbt die Person und dann fängt irgendwie so ein ganz unwirklicher Moment an, der sich hinzieht bis zu dem Tag der Beerdigung. Und dann, wenn der Sarg dann in die Erde gelassen wird, dann ist irgendwie klar, jetzt ist da eine Grenze, jetzt ist da Ende. Und dann hat man den Ort, wo man zum Trauern hingehen kann, auf den Friedhof. Und dieser Schwebezustand ist dann vorbei. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und würde das Grab auf einmal noch wieder aufmachen, würde den Sarg nochmal wieder rausholen, das würde alles an Wunden doch wieder rausholen. Das würde alles wieder aufreißen. Der ganze Schmerz ist wieder da. Und das kommt ja bei Martha alles zum Ausdruck, eben wo sie sagt, er ist schon 4 Tage tot, er riecht schon. Jesus, lass das einfach, du kannst es nicht mehr gut machen. Du bist zu spät. Jetzt tu nicht so. Es ist doch interessant, dass Martha, die eben noch voller Hoffnung war auf die Auferstehung, das jetzt auf einmal wieder verloren hat. Doch Jesus macht deutlich, das, was ich eben gesagt habe über die Auferstehung, das kommt im Hier und Jetzt zur Gültigkeit. Er hat die Macht über Leben und Tod, die Auferstehungshoffnung lebt. Der Stein wird zur Seite gerollt und dann ruft Jesus in dieses leere Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und ich vermute, da werden einige gewesen sein, die zumindest innerlich Jesus einen Vogel gezeigt haben. Du kommst zu spät, jetzt machst du das Grab auf und jetzt rufst du da rein zu einem Toten. Was soll denn das? Tod ist tot. Und dann merken sie plötzlich, dass sich in dem Grab was regt. Und der tote Lazarus in Leinen gewickelt aus dem Grab herausläuft. Lazarus lebt. Und Jesus hat gezeigt, seine Worte, die sind nicht nur irgendwie so, vielleicht so ein Politikersprech, schöne Worte mit viel heißer Luft, immer so ein bisschen angepasst, also nicht alle sind ja so, aber es gibt ja so ein paar, die das können. Er zeigt, dass durch ihn die Auferstehung möglich wird, dass durch ihn plötzlich etwas geschehen kann, was bis dahin nie möglich gewesen ist. Der Tod, der bis dahin die sicherste Grenze war, hat jetzt einen eindeutigen Feind. Da gibt es jemand, der stärker ist als der Tod. Das, was für uns ja wie die Sackgasse wirkt, im Grab ist unten Boden, da geht es nicht weiter, jetzt wird das plötzlich zur Durchgangsstraße. Jetzt geht das hinten nochmal weiter. Die Mauer, die am Ende des Lebens steht, die durchschlägt Jesus mit seiner Auferstehungskraft. Er durchbricht das, was für uns als sicher galt. Mit dem Tod ist es aus. Ja, hier auf der Erde. Aber die Sachlage ändert sich noch einmal ganz deutlich. Jesus selbst geht in den Tod, um den Tod zu besiegen. Und dieser Weg, der hier anfängt, diesen Weg, der ihn nach Bethanien gebracht hat, dass er hier bei Maria und Martha vorbeikommt, ist der Weg von Jesus zu seinem eigenen Grab. Jesus geht in den Tod, damit seine Freunde nicht im Tod bleiben müssen. Der einzige Weg, um Lazarus aus dem Grab zu holen, besteht darin, dass Jesus sein eigenes Grab bereitet. Der einzige Weg, die Bestattung von Lazarus zu unterbrechen, lag darin, dass Jesus seine eigene Bestattung heraufbeschwört. Und Jesus musste in den Tod gehen, damit der Tod auch in deinem und in meinem Leben nicht das letzte Wort hat. Und auch wenn wir damals in Bethanien gestorben wären, wenn du Lazarus gewesen wärst, dann wäre Jesus auch für dich diesen Weg gegangen. Jesus weiß, was passiert, und er tut es trotzdem. Er ist auf dem Weg zu sterben, weil er uns Menschen so sehr liebt. Und er würde diesen Weg, er ist diesen Weg für uns alle gegangen, weil er uns so sehr liebt, weil er alles für uns gibt. Und das ist für mich, auch in all diesen ungelösten Fragen, die mit dem Ganzen, wo ist Gott eigentlich, warum passieren solche Dinge, ist es für mich trotzdem Trost, diese Antwort zu haben. Gott ist immer noch voller Liebe zu uns. Gott ist da, selbst am Ende. Selbst wenn ich ihn nicht verstehe, selbst wenn ich nicht weiter weiß und wenn ich immer noch da sitze und klage. Aber er ist voller Liebe für uns. Gott ist am Ende da, er weint mit, er liebt uns unendlich. Ich bin ihm nicht egal. Und das zeigt mir dieser Gang von Jesus an das Grab von Lazarus so deutlich und noch viel mehr der Gang an sein eigenes Grab, ans Kreuz, wo er stirbt und dann ins Grab gelegt wird und an Ostern wieder aufersteht. Es ist die Versicherung von Gottes Liebe zu uns, aus der wir leben können. Das ist wie so das Siegel auf der Urkunde. Wenn jemand sein Leben für dich gibt, dann muss er dich wirklich lieben, oder? Mit dem Tod ist es aus. Ein Satz, den man in zwei Richtungen also lesen kann. Ja, mit dem Tod ist es aus, hier auf der Erde. Das Leben hat ein Ende, wir können es nicht verlängern. Aber man kann es eben auch anders lesen. Mit dem Tod ist es aus, der Tod hat nicht das letzte Wort. Zwar ist der Tod nicht weg, Lazarus ist dann irgendwann ja auch nochmal gestorben, sonst wäre er sicherlich heute Abend hier in Lützelinden zu Gast. Aber wer Jesus vertraut und sich an ihn hängt, wer alles an diese eine Karte, auf diese eine Karte setzt, den trägt Jesus durch, auch durch den Tod. Wer mit Jesus lebt, der hat diese sichere Hoffnung, dass eben nicht alles hier im Leben ausgekostet werden muss, sondern dass noch was Besseres kommt. Das ewige Leben bei Gott, dieser Tag, von dem wir eben gesungen haben, dieser wunderbare Tag. Und deswegen lade ich dich heute, ganz besonders auch an diesem Tag, wo wir über Sterben und Ewigkeit nachdenken, ein, häng dich an Jesus. Halt dich an ihm fest, lass dich von den offenen Fragen nicht von ihm abbringen. Verzweifle nicht in der ungewissen Warteposition, in der du vielleicht gerade bist. Gib deine Klage bei ihm ab. Geh mit allem hin zu ihm und vertraue dich mit allem an, wie du es bei einem guten Freund tun würdest. Jesus kennt die bittere Realität des Todes. Er weint, aber er verändert die Vorzeichen und er schenkt durch seinen Tod und seine Auferstehung eine neue, eine ewige Hoffnung, eine neue Aufsicht auf Leben mit ihm. Amen.